Guten Morgen miteinander. Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, ist unsere Kreuzpunkt-Vision. Also wenn ihr jetzt zum ersten Mal da seid, heute Morgen in diesem Gottesdienst, ihr hättet keinen besseren Sonntag können auslesen können, um zu kommen als heute. Weil euch nimmt es sicher auch ein bisschen Wunder, hey, um was geht es dieser Gemeinde, was ist ihnen wichtig und passt das mit mir überein. Und das ist perfekt, dass ihr da seid, weil heute starten wir eine neue Serie. Und zwar geht die Serie um die Vision, die wir von Gott bekommen haben. Und was ihr jetzt hier gesehen habt, in einem Film präsentiert, ist so die zusammengefasste Kurzform von dieser Vision. Und ich erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr schon alles verstanden habt und dass es jetzt klar ist, oder? Jeder weiss jetzt, was wir zu tun haben und los, jetzt gehen wir und machen es, oder? Das wäre viel verlangt. Und darum haben wir gesagt, hey, das ist etwas so Wichtiges, dass wir das alle verstehen, um was es in dieser Vision geht, dass wir gefunden haben, wir machen eine Serie daraus. Und zwar werden wir jetzt die nächsten 4 Sündige uns mit dem Thema Vision auseinandersetzen. Und ganz speziell mit dieser Vision, die wir von Gott bekommen haben. Und unser Ziel ist, dass wir in diesen 4 Wochen die längste Distanz von dieser Welt überbrücken können. Sind sicher alle am Nachdenken, was ist denn die längste Distanz? Wenn wir jetzt alle auf Neuseeland gehen, wir Schweizer, oder wie genau funktioniert das? Nein, ich rede vom Kopf ins Herz. Und ihr stimmt mir sicher zu, dass das manchmal die längste Distanz auf dieser Welt ist. Dass man etwas begriffen hat, heisst noch lange nicht, dass es im Herz ist und dass man wirklich eine Leidenschaft dafür hat und dass es brennt im Herz. Und das ist so ein bisschen unser Ziel, dass wir doch das miteinander schaffen. Dass wir es zuerst mal im Kopf verstehen, okay, um was geht es in dieser Vision und dass wir doch alle ein Feuer bekommen können. Dass sie uns anfangen zu brennen für die Vision. Das ist so ein bisschen das Ziel, das wir heranwenden in den nächsten 4 Wochen. Genau, aber bevor wir uns mit unserer Vision beschäftigen können und uns Gedanken machen um unsere Vision, müssen wir uns jetzt zuerst mal ein paar Fragen stellen, ein paar allgemeinere Fragen, Basisfragen zu, was ist eigentlich Vision? Was ist Vision? Und ich habe euch jetzt einen Bibelvers mitgebracht, um Sprüche 29, 18 aus der Brunsübersetzung. Das ist gerade eine weitergegangen. Und dort steht, wenn Offenbarung fehlt, verwildert das Volk. Es gibt andere Übersetzungen, die das übersetzen mit, dort wo keine Vision ist, wird das Volk zügellos. Also wir können aus dem Vers schon ein paar Sachen sehen, wenn es um Vision geht. Es ist eine Offenbarung. Es ist etwas, das von Gott kommt, das von ihm gegeben wird. Es ist nicht etwas, wo wir uns einfach aus den Fingern saugen und selber dann etwas damit machen, sondern es ist eine Offenbarung von Gott. Das ist das Erste, was wir wissen müssen, wenn es um Vision geht. Und das Zweite ist, es ist wichtig. Vision ist wichtig. Der Salomon sagt in den Sprüchen, dort wo keine Offenbarung ist, dort wo keine Weisung von Gott ist, dort wird das Volk zügellos, sagen andere Übersetzungen, oder es verwildert, oder es macht, was will, es geht in alle möglichen Richtungen. Also darum ist eine Vision wichtig. Und das Dritte ist, Vision ist mächtig. Visionen sind extrem mächtig und es ist ein Instrument, das Gott sehr gerne braucht. Und ich habe euch jetzt eine Geschichte rausgesucht, eine biblische Geschichte, wo wir sehen, wie Gott eine Vision gibt und wie mächtig der Gedanke, die Vision wird und was die Vision dann vollbringt. Und zwar gehen wir jetzt alle zum 2. Mose 3, Vers 7. Und das ist eine Geschichte, wo der Moses eine Begegnung hat. Eine Begegnung mit dem Höchsten von allen Höhen. Mit Gott persönlich. Und es passiert, dass der Moses Schäfli hütet auf dem Berg Sinai und plötzlich einen brennenden Dornbusch sieht. Und aus dem brennenden Dornbusch fängt Gott mit ihm an reden. Und das ist, was Gott Moses sagt. Im Vers 7 fange ich an lesen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und jetzt kommt Vision. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Das ist die Vision, die der Moses von Gott bekommt. Und die Vision war so mächtig, dass es dazu geführt hat, dass eine Sklavennation die Völker, die ich jetzt vorgelesen habe, am Schluss besiegt hat und dort die Vision Realität werden lässt. Jetzt müsst ihr euch mal die Situation vorstellen. In die Situation, wo Gott geredet hat. Was war die Realität? Die Realität war, die Israeliten waren seit 430 Jahren in Ägypten. Und sie waren dort Sklaven. Sie hatten nicht irgendeinen Status, sie hatten keinen Besitz, geschweige denn Waffen, um sich gegen die Nation Ägypten aufzulehnen. Noch haben sie eine Ausbildung oder überhaupt eine Ahnung gehabt, in welche Himmelsrichtung echt Kanaan könnte liegen. Und trotzdem ist die Vision, die Moses bekommen hat, von Gott so mächtig gewesen, dass es genau das bewirkt hat, dass eine Sklavennation es mit der mächtigsten Nation aufgenommen hat, die es gegeben hat zu dieser Zeit, nämlich die Ägypter. Und ich muss euch vorstellen, die Ägypter haben Armeen zur Verfügung gehabt, die haben Streitwagen gehabt. Das klingt für uns jetzt heute nicht mehr so beeindruckend, aber dazu mal, ein Streitwagen war ein Machtsymbol, eine Massenvernichtungswaffe. Also das ist so ein Äquivalent von einer heutigen Atombombe. Wenn du das hast, kannst du massiven Schaden anrichten. Und es erstaunt auch überhaupt nicht, wie jetzt der Moses reagiert. Der Moses sagt, ich soll jetzt zum Pharao gehen, am mächtigsten Mann auf dem Planet, der von seinen Leuten als Gott angebetet wird und der sich selber als Gott versteht. Und dann sagt er, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Und eine Realität von Vision ist, dass Vision nie ohne Widerstand kommt. Auch die göttlichste von allen Visionen wird immer mit Widerstand kommen. Und da haben wir jetzt gerade den ersten Widerstand gesehen. Der erste Widerstand ist der persönliche Widerstand. Wenn Gott kommt und eine Offenbarung gibt und einen Auftrag gibt und sagt, hey, ich will, dass ihr das macht. Der erste Widerstand ist immer der persönliche Widerstand. Die Stimme in einem innen, die sagt, lieber nicht. Nimm doch einen Nächsten. Es hat da doch noch ganz viele andere. Nimm doch die. Ich, wer bin ich schon? Und vielleicht geht es euch genau auch so, wenn ihr jetzt die Worte, die ihr auf eurem Gottesdienstzettel findet, leset. Wenn dort steht, wir sehen eine Kirche, und jetzt müsst ihr euch das auf der Zunge zergehen lassen, die Gottes Herrlichkeit in die Region, Nation und die Welt trägt. Mehr der Kreuzpunkt. Und so der erste Widerstand, der kommt, ist so ein bisschen die Stimme, die in uns hinein sagt, ja, jetzt hat er uns den Grössenwahn gepackt, oder? Der Kreuzpunkt hat das Gefühl, jetzt gehen wir in die Welt raus und tragen Gottes Herrlichkeit in die Welt. Das ist der erste Widerstand, der ganz natürlich kommt. Der in einem Innen, der sagt, das geht nicht, das kannst du nicht. Das machen andere, aber nicht ich. Und ich glaube, das ist eine der grössten Tragödien, die es gibt auf dieser Welt, dass wenn Menschen Nein sagen, zum einen Auftrag von Gott. Und es ist auch klar, eine Vision ist ein Bild von einer besseren Zukunft. So wie Gott den Israeliten in Ägypten gesagt hat, ich bringe euch raus in eine bessere Zukunft, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, hat es trotzdem bedeutet für die Israeliten, dass sie ihr Jetzt haben müssen verlassen. Ihr gewohntes Umfeld. Okay, es war kein gutes Umfeld, sie waren Sklaven, aber es war trotzdem das, was sie gekannt haben. Tagtäglich. Das ist ihr wie eine Heimat. Es war keine schöne Heimat, aber es war ihre Heimat. Das ist das, was sie gemacht haben. Am Morgen aufstehen, arbeiten für die Ägypter und am Abend wieder ins Bett gehen. Und jetzt kommt da einer mit einer Vision und sagt, hey, wir gehen weg von da. Und das ist der zweite Widerstand, der innere Widerstand. Moses hat sehr schnell gemerkt, dass nicht alle Israeliten sehr begeistert sind von dieser Vision und dass nicht alle bereit sind, das gewohnte Umfeld zu verlassen. Wo die Reise losgegangen ist, wo sie aus Ägypten raus sind und sich auf die Reise gemacht haben, ist dann schnell einmal der Fall gewesen, dass es dass Schwierigkeiten gekommen sind, dass die Reise nicht immer sehr angenehm war. Und dann schnell sind die Stimmen aus dem Volk rausgekommen und haben gefunden, komm, wir gehen doch wieder zurück auf Ägypten, dort haben wir wenigstens Gräber gehabt, um drin zu sterben. Das war ihre Komfortzone. Ich wollte einfach nur ein Grab, wo ich in Frieden kann, drinnen sterben. Das ist der zweite Widerstand, der innere Widerstand. Ja, so tragisch dass das ist, ich glaube, Menschen werden lieber Nein sagen zur Veränderung, als sich auf die Reise zu machen in eine bessere Zukunft. Und der dritte Widerstand ist der äußere Widerstand. Es war jetzt nicht so, wo nachher der Moses kam, zum Pharao und gesagt hat, du Pharao, übrigens, ich und meine Sklavenfreunde würden jetzt gerne gehen. Ist das okay für dich? Pharao hat dann nicht gesagt, ja super, geht, nehmt doch noch ein bisschen Proviant mit auf den Weg. Finde ich mega cool, dass ihr eine Vision habt und dass ihr jetzt ja, euch auf die Reise machen wollt. Finde ich schön. Nehmt unser Segen mit. Genial. Nein, nein, das ist ganz anders gelaufen. Der Pharao hat es bekämpft. Mit allem, was er hatte. Er hat es bekämpft aufs Blut. Es hat ihn seinen erstgeborenen Sohn gekostet. So weit hat er das bekämpft. Und ich glaube, es ist etwas, mit dem wir uns auch schon müssen, ja, ein bisschen wie anfreunden, dass nicht alle in Wettigen werden begeistert sein über eine florierende Kirche an der Landstrasse. Und wenn es nicht Menschen sind, kann ich euch garantieren, dass die Vision Satan jetzt nicht gerade Freude macht. Das ist sehr entgegen Satans Interesse, dass die Vision Realität wird. Und da müssen wir uns wirklich bewusst sein, okay, wenn wir uns auf den Weg machen, die Vision in die Tat umzusetzen, kommt das mit diesen drei Widerständen. Erstens, wenn wir selber sagen, ja, ich bin parat, nimm mich aus meinem gewohnten Umfeld raus, ich verlasse meine Komfortzone. Zweitens, wenn wir damit leben können, dass nicht alle mitwerden ziehen und dass es Widerstand wird geben im Volk drinnen. Und drittens, dass es externen Widerstand wird geben. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum genau würden wir das dann machen? Wenn es mit so viel Widerstand verbunden ist. Wieso genau brauchen wir eine Vision? Warum tun wir uns auf die Reise begeben? Und ich glaube, dass das Ziel die Reise wert ist. Wenn wir uns vorstellen, dass die Vision tatsächlich die Realität werden könnte, ich glaube, das ist jeder Widerstand von dieser Welt wert. Und zweitens, ich wäre gerne eine Gemeinde, die gehorsam ist. Einfach nur aus dieser Überlegung, wenn wir wirklich glauben, dass das Gottes Auftrag ist, den er hat für uns, wenn er möchte, dass wir das umsetzen, dann wäre ich gerne eine Gemeinde, die sagt, okay Herr, wir probieren es. Wir sind gehorsam deinem Auftrag gegenüber. Aus diesen zwei Gründen möchte ich gerne, dass wir auf die Reise gehen, unsere Komfortzone verlassen und die Widerstände überwinden. Okay, und jetzt wenden wir uns mal unserer Vision zu. Was bedeutet das denn genau? Und wir werden die Vision in den nächsten vier Wochen miteinander auseinandernehmen und ein bisschen genauer anschauen und herausfinden, okay, was bedeutet das für uns, uns Kreuzpunkt ganz konkret? Und dort geht es weiter, nachdem die Gottesherrlichkeit in Region, Nation und die Welt trägt, ist der Satz eine Kirche mit Ausstrahlung. Und dort habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und zwar das Bild von einem Leuchtturm. Eine Kirche mit Ausstrahlung. Ein Leuchtturm hat einen Zweck. Das ist nicht nur ein romantischer Ort, der so schön ist und in der Nacht ein bisschen Licht gibt und wo man einen Spaziergang am Strand machen kann, zu zweit und dann den schönen Leuchtturm betrachten. Nein, der hat einen Zweck. Ein Leuchtturm ist extra so positioniert, dass das Licht möglichst weit um sichtbar ist. Ein Leuchtturm hat den Zweck, das Schiff den Weg zu weisen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Kreuzpunkt an der Landstrasse ist. Ein Ort, wo sichtbar ist, wo die Autos die ganze Zeit dran vorbeifahren, wo sie die einzige Ampel in Wettigen ist gerade da. Da ist der einzige Ort, wo Autos regelmäßig anhalten, überschauen und den Kreuzpunkt sehen. Und sich hoffentlich fragen, was ist das genau, der Kreuzpunkt? Ich muss das mal schauen. Also ein Leuchtturm ist strategisch positioniert, dass das Licht möglichst weit um sichtbar ist. Und so möchte ich, dass wir sind als Kreuzpunkt. Wie ein Leuchtturm positioniert zum gesehen werden. Und Jesus sagt das so schön, wie er sich das vorstellt in Matthäus 5, 14 bis 16. Dort sagt er, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht von allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Das ist, was wir meinen mit, wir wollen die Kirche sein mit Ausstrahlung. Jetzt habe ich euch noch ein zweites Bild mitgebracht. Die Lampe hat Blenden. Genau wie der Leuchtturm hat auch diese Lampe Licht in sich. Aber die Lampe hat sich entschieden, Blenden dran zu machen. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Folgt mir mal mit in diesem Bild rein. Das war vielleicht jetzt nicht gerade die Lampe, aber symbolisch gesagt hat die Lampe Blenden und hat sich manchmal entschlossen, die Blenden zuzumachen. Und das Licht drinnen zu behalten für sich selber. Es leuchtet genauso wie der Leuchtturm, nur ist es nicht sichtbar. Und das Licht bleibt drinnen. Und ich finde, das ist ein tragisches Bild, für wenn man das überträgt auf eine Gemeinde. Eine Gemeinde, die das Licht hat und sich entschließt, Blenden zuzumachen und das Licht drinnen zu behalten, für sich selber, erfüllt den Auftrag nicht. Und darum haben wir gesagt, nein, wir sind keine Blenden, wir haben keine Blenden. Wir entscheiden uns, die Blenden wegzutun. Sondern wir wollen sie wie ein Leuchtturm, der exponiert da steht und wo das Licht in die Region rausträgt. Und für wer das jetzt ein bisschen abstrakt ist, Licht und so, okay, für was steht das genau? Dann kommen wir nochmal schnell den letzten Vers an, den Vers 16, den ich vorher gelesen habe, dort steht, genauso soll euer Licht von allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Sie werden eure guten Taten sehen. Das ist das Licht, das die Welt sieht. Unsere guten Taten, was wir bringen in die Welt hinein. Und was uns inspiriert hat für unsere Vision, der Grundtext, finden wir im 1. Thessalonicher 1. Und ich tue dort jetzt mal schnell vorlesen aus 7 bis 9. Oder aus 8b. Die Gemeinde in Thessalonich hat genau das umgesetzt. So dass der Paulus nachher schreibt über die Gemeinde, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von euren Glauben an Gott gehört hätte. Und es geht weiter, ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Folie ist, aber ich muss das noch vorlesen. Vers 7 fängt an. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien, also das ist die ganze Region, Provinz Achaia, zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet. Auch an vielen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, so dass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzenstatuen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Was ist das für ein Zeugnis? Wenn ihr euch das vorstellt, der Paulus sagt das über die Gemeinde und man könnte sich irgendwie dann fragen, okay, was ist denn die Situation von dieser Gemeinde? Haben die irgendwie mega gute Bedingungen gehabt? Ist irgendwie alles super gelaufen für die Gemeinde, dass jetzt der Paulus, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, später das über die Gemeinde aussagt, dass es überall immer bekannt ist, was für geniale Menschen das sind. Die Realität ist, der Paulus war 3 Sündige lang in Thessaloniki. 3 Sündige, er hat 3-mal predigt. Das war der Start dieser Gemeinde. Und dann musste Paulus fliehen von Thessaloniki, weil die Verfolgung zu stark geworden ist. Sie haben Angst gehabt, dass die Verfolgung, wenn der Paulus nicht geht, dass sie einfach alle werden töten. Und so ist der Paulus von Thessaloniki auf Berea geflüchtet. Gerade nachdem er 3 Sündige lang die Gemeinde gegründet hat, wo nachher Jahre später von Paulus so gelobt wird. Und er geht auf Berea, um dort zu predigen. Dort sind dann die Umstände ein bisschen besser. Aber kaum, dass die Verfolger in Thessaloniki gehört haben, was der Paulus in Berea macht, sind sie ihm hinten angereist, um in Berea auch wieder das Leben schwer zu machen. Also so schlimm ist die Verfolgung. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe extra noch ein bisschen recherchiert. Berea und Thessaloniki liegen 72 Kilometer auseinander. Und Google Maps hat mir gesagt, dass mit heutiger Infrastruktur hat man etwa 15 Stunden, um das laufen, die Distanz. Also wenn du von Thessaloniki wie der Paulus mit heutiger Infrastruktur auf Berea gelaufen wärst, hätte dich das 15 Stunden gebraucht. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wie das echt vor 2000 Jahren war, wie beschwerlich die Reise ist. So weit ist der Paulus geflüchtet und so weit sind ihm die Verfolger hinten angereist von Thessaloniki. Also die Umstände, die Widerstände, wo die Gemeinde in Thessaloniki erlebt hat, war massiv. Wir können nicht sagen, ja, es ist halt von Paulus gegründet worden und darum ist es ja klar, dass es gut läuft. Die Umstände waren heftig. Wenn ihr euch das vorstellen, welche Gemeinde würde nach 3 Sündigen lebensfähig sein? Um nachher später so ein Zeugnis für alle in der Region zu sein. Und da wird man ja irgendwie schon wissen, okay, was war denn so speziell gewesen in dieser Gemeinde? Was hat die Gemeinde ausgezeichnet? Und ich glaube, das Spezielle, die Auszeichnung, sieht man im Vers 4. Dort sagt der Paulus über die Gemeinde, wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass Gott euch liebt und auserwählt hat. Und das ist der zweite Teil von unserer Vision, die wir heute anschauen wollen. Und dort sagen wir, wir sehen eine Kirche, die von Gott geliebt ist und mit Liebe für andere sorgt. Von Gott geliebt ist universell wahr für jeden Mensch auf dieser Erde. Gott liebt jeden Mensch auf dieser Erde. Wieso genau schreiben wir denn das in unsere Vision hin? Das ist ja so klar, oder? Das ist wie man könnte auch schreiben, wir glauben, der Kreuzpunkt steht auf einer Erde, die rund ist. Ja, das ist einfach ein Fakt, das ist gegeben. Wieso schreiben wir das rein? Weil die Realität von Gottes Liebe geliebt sein und das Verständnis von Gott geliebt sein sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und jetzt sind wir wieder bei der längsten Distanz dieser Welt. Da oben wissen, dass man von Gott geliebt ist, ist eins. Da innen es zu verstanden haben und es wirklich glauben, ist etwas ganz anderes. Und die Gemeinde in Thessaloniki hat das gecheckt. Die haben das begriffen, die haben das gelebt. Die haben gewusst, hey, wir sind von Gott geliebt. Das war ihr grösster Schatz gewesen. Und daraus raus, aus dem Überfluss, ist es ganz natürlich gewesen, dass die Liebe rausgeflossen ist in die ganze Region und dort gestrahlt hat und dort Menschen berührt hat. Und genau das wollen wir, dass wir eine Gemeinde sind, wo sich dieser Liebe bewusst ist, im Herz, tief drinnen, dass das unsere Identität ist. Und aus dieser Identität der Überfluss, die Liebe für andere Menschen ist. Darum haben wir das so formuliert. Und jetzt die Frage, wie genau wird dann das Wissen von mir sind geliebt zu einer Realität und einer Identität im Herz? Und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen. Und es kann gut sein, dass ich ein bisschen anfangen zu brüllen, wenn ich die Geschichte erzähle, weil es ist eine Geschichte, die mich mega berührt und die für mich speziell ist. Aber es passt so schön zu dem, was ich sagen will. Und darum habe ich gefunden, ja, ich tue jetzt da euch die Geschichte trotzdem erzählen und nehme das in Kauf, dass eventuell der eine oder andere Tränen mir packen wird runterlaufen. Und zwar ist es so, wir tun, Dunja, meine Frau und ich, wir haben ja einen 2 Jahre alten Sohn, der Seraya. Und wir tun den jeden Abend ins Bett. Und wir haben dort ein bisschen das Ritual angefangen. Wir machen immer das Gleiche mit unserem Sohn, wenn wir ihn ins Bett tun. Und zwar tun wir ihn ins Bett und dann tun wir für ihn beten. Wir hocken das ins Bett her und tun einfach mit ihm beten, tun Shalom, Frieden über ihm aussprechen und tun ihn segnen für die Nacht. Und dann sagen wir ihm immer 2 Sachen. Wir sagen ihm immer, Seraya, du bist geliebt. Und Seraya, du bist wertvoll. Jeden Abend sagen wir ihm das. Und dann eines Tages ist etwas passiert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das in mir gemacht hat, wo das passiert ist. Und zwar hat dann eines Abends der Seraya irgendwie ein bisschen gerattert und Und hat mich angeschaut und dann das gesagt. Mama, auch geliebt. Mama, auch wertvoll. Und das ist etwas, was ich ihm nie so gesagt habe. Das hat er selber gecheckt. Hey, ich bin geliebt. Andere sind sicher auch geliebt. Dann hat er gesagt, Papa, auch geliebt. Papa, auch wertvoll. Und das ist genau das, was ich will, dass bei uns passiert in der Gemeinde. Dass wir checken, hey, wir sind geliebt. Andere sind sicher auch geliebt. Komm, wir teilen die Liebe. Und das ist genau das, was in Matthäus 5, 16 beschrieben ist. Dass Menschen durch unsere guten Taten die Liebe vom Vater im Himmel begreifen. So soll unsere Gemeinde sein. Und wenn wir das sind, ich bin mir sicher, das wird strahlen. Das ist wie ein Leuchtturm, wo das Licht grosszügig in die Region rausträgt. Wie genau schaffen wir denn das von da oben da runter? Das mit der «Ich bin geliebt von Gott», wie wird das Identität? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Repetition. Dein Kopf muss es deinem Herz sagen, bis dein Herz am Kopf glaubt. Wenn du merkst, hey, das ist irgendwie noch nicht so ganz meine Identität, dass ich ein von Gott geliebtes Kind bin. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich bringe. Mein Status, mein Stand mit Gott ist geliebt. Wenn das eine Realität ist, die für dein Herz irgendwie noch nicht fassbar ist, dann mach es zu deiner Gewohnheit, deinem Herz das immer wieder zu sagen. Wieso nicht zum Beispiel immer am Abend vor mir ins Bett gehen? Und zwar habe ich für euch das jetzt extra rausgesucht, im 1. Johannes 4, 7. Sagt der Johannes, meine Freunde. Und das, was ihr mit dem Wort Freunde verstehen müsst, das heisst wörtlich Geliebte. Und das Wort, wo der Paulus dort braucht, ist Agapeos. Das ist die göttliche Liebe. Er sagt ihnen, hey, ihr seid göttlich geliebt. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wenn du dir dem noch nicht 100% bewusst bist, mach es dir zu der Angewohnheit, schreib dir den Vers auf, es ist auf deinem Gottesdienstzettel, und lies das jeden Abend. Laut vor, dir selber, bis dein Herz deinem Kopf glaubt, dass du tatsächlich von Gott geliebt bist, dass er dich mit Geliebter anredet. Und zwar nicht irgendwie mit menschlicher Liebe, Liebe, die mit Konditionen verbunden sind, sondern mit einer göttlichen Liebe, die ohne Konditionen ist. Und ich möchte jetzt ganz kurz einen Moment mir noch Zeit nehmen, um jetzt zu Menschen, die vielleicht da innen hocken, zu reden, die das noch nicht wissen. Für die meisten von uns hier drin ist das Alltag, ist das Realität, ist das etwas, wo wir wissen, dass wir eine lebendige Beziehung mit unserem Gott im Himmel haben. Wenn das für dich nicht so ist, dann möchte ich mir jetzt einfach ganz kurz 2-3 Minuten Zeit nehmen, um dir etwas ganz elementar Wichtiges zu sagen. Nämlich, du kannst eine lebendige Beziehung haben mit deinem Schöpfer. Und alles, was dich davon trennt, ist, was du falsch gemacht hast. Die Bibel nennt das Sünde. Und Gott hat das gesehen, das Problem. Hat gesehen, dass Menschen am Standort nicht gerecht werden, nicht gerecht werden können. Und hat sich darum entschlossen, seinen eigenen Sohn auf die Welt zu schicken. Dass er am Kreuz stirbt und die Schuld auf sich nimmt. Auf dass wir direkten Zugang zu Gott haben können und dass eine Beziehung mit dem Vater im Himmel möglich wird. Und das Einzige, was du machen musst, ist eine Entscheidung treffen. Ist Ja zu sagen zu Jesus seiner Vergebung. Und komm, wir machen es so, wir tun einfach mal alle schnell die Augen zu, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, und dass wir einfach alle mal über das nachdenken können. Und ich will dir die Frage stellen, hast du in deinem Leben mal einen Moment gehabt, wo du bewusst Ja gesagt hast? Ja gesagt hast zu Jesus seiner Vergebung? Und weißt du, wenn du jetzt da drin hockst, ja, ich habe eine Beziehung mit meinem himmlischen Vater im Himmel, der mich liebt von ganzem Herzen. Wenn du die Frage nicht mit einem klaren Ja kannst beantworten, dann möchte ich dir jetzt eine Möglichkeit geben, das Ja zu sagen. Das ist nicht irgendwie eine Hexerei oder irgendetwas Komisches, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die du musst treffen musst, zum Ja sagen zu Jesus seiner Vergebung. Und wir machen es so, ich tue es dann auf 3 zählen und dann kannst du, wenn du die Entscheidung willst, treffen willst, wenn ich bei 3 angekommen bin, einfach kurz schnell deine Hand aufheben. Um einfach das Ja mit einer Körperbewegung zu bestätigen, die du in deinem Geist triffst. Und das hilft mir auch, dass ich nachher weiss, mit wem zusammen dass ich beten soll. 1. Wenn du nicht 100% sicher bist, dass du mal Ja gesagt hast zu Gott und zu Jesus seiner Vergebung, dann ist der Moment für dich. 2. Gott hat dich von ganzem Herzen lieb und er will nichts dringender, als mit dir eine Beziehung anfangen. 3. Wenn du jetzt die Entscheidung möchtest treffen, darfst du jetzt einfach kurz schnell deine Hand in die Luft haben, dass ich das sehe. Okay. Wir machen es jetzt so, wir tun alle miteinander ein Gebet beten. Und zwar laut, für all die Menschen, die Entscheidung jetzt treffen wollen, dass sie sich nicht so einsam vorkommen, sondern dass wir das alle miteinander laut beten, ist das gut. Ich tue es vorbeten und wir tun es alle miteinander mitbeten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Vergebung. Danke vielmals, dass ich jetzt dein Kind darf sein. Merci vielmals, dass du mich liebst, obwohl ich nicht so liebenswürdig bin. Und danke vielmals, Jesus, bist du am Kreuz gestorben. Und hast all das Unliebenswürde weggenommen. Heute bin ich dein Kind geworden. Amen. Komm. Ich möchte jetzt einfach zum Schluss nochmal den Teil der Vision vorlesen, um es uns nochmal verinnerlichen. Wir sehen eine Kirche, die Gottes Herrlichkeit in die Region, Nation und die Welt trägt. Eine Kirche mit Ausstrahlung, die von Gott geliebt ist und mit Liebe für andere sorgt. Amen.